Ich will Ihnen heute ein bisschen was erzählen, nicht nur über das, wie das Türkei-Verhältnis EU ist, weil das ist ja eigentlich ein Nicht-Verhältnis im Moment. Ich will Ihnen einfach ein bisschen sagen, wo die Türkei im Moment steht. In den guten Zeiten, als man noch geglaubt hat, die Türkei könnte eine Brücke sein zwischen Ost und West, und es gab sehr viele Hoffnungen, da hat mir ein bekannter Journalist, den ich immer noch kenne, den Satz gesagt: Die Türkei schaut nach Osten, um im Westen anzukommen. Dieser Kollege, der mir das gesagt hat, ist jetzt selbst im Westen angekommen. Er ist nämlich geflüchtet. Aber wo ist sein Land? Nach dem Putschversuch 2016. Ich glaube, auf die Türkei passt besser jetzt ein anderes Zitat, das mir ein bosnischer Freund, ein Schriftsteller, Cevat Karahasan, gesagt hat, der einst selbst sein Land verlassen musste im Bürgerkrieg in den 90er Jahren. Er hat gesagt: Verängstigte Menschen bilden keine Gesellschaft. Verängstigte Menschen sind eine Masse. Ich glaube, das drückt sehr genau aus, was im Moment in der Türkei passiert. Erdogan und seine Partei, aber vor allem Erdogan, weil eigentlich gibt es außer ihm ja fast niemand, der die Politik bestimmt. Erdogan regiert, indem er versucht, die Gesellschaft in Angst zu versetzen, weil eben verängstigte Menschen eigentlich gar keine Gesellschaft bilden. Man hat das sehr genau gespürt im letzten Wahlkampf, der ja ein Kommunalwahlkampf war. Am 31. März wurde in der Türkei überall gewählt, in allen Kommunen. Also war es eine landesweite Entscheidung, und es gab auf der Seite der Regierung eigentlich nur einen Kandidaten, der gar kein Kandidat war, nämlich Erdogan. Er hat fast alle Wahlkämpfe bestimmt, er ist durch das ganze Land gereist und für seine Partei überall aufgetreten. Die lokalen Kandidaten sind dahinter fast verschwunden. Das Interessante war aber diese, sozusagen die Vehemenz dieses Wahlkampfes hat eigentlich deutlich gemacht, dass da jemand selbst Angst hat, nämlich Angst vor Machtverlust. Sie müssen sich vorstellen, etwa 80-90% der Fernsehstationen sind inzwischen in der Hand oder sehr nahe von Freunden der Regierung. Und man brauchte nur den Fernseher anzumachen, und es war eigentlich immer dasselbe Bild. Erdogan tritt auf irgendeiner Kundgebung auf, irgendwo im Land. Ich glaube, den Leuten wurde das irgendwann auch zu viel. Das Ergebnis war nämlich sehr interessant. Das Ergebnis ist ein Einschnitt für die Türkei, weil 7 von großen Städten wurden von der Opposition gewonnen. Darunter die Hauptstadt Ankara, die Touristenhochburg Antalya und Istanbul. Istanbul ganz knapp mit 14.000 Stimmen Vorsprung bei 8,9 Millionen Wählern. Das ist wirklich knapp. Der Kandidat in Istanbul ist eine beispielhafte Persönlichkeit, muss man sagen. Er war vorher fast unbekannt, Ekrem İmamoğlu, ein im Lokalen in Istanbul bekannter Politiker, aber auf der Landesebene oder schon auf der Gesamt-Istanbuler Ebene unbekannt. Seine Methode ist sehr interessant, weil sie vielleicht ein Rezept ist, wie man mit Populisten umgehen kann. Alle Angriffe von Erdogan hat er nie gekontert. Er hat sich nicht auf die Debatte eingelassen. Die Debatte zum Beispiel, dass Erdogan gesagt hat, die gesamte Opposition seien praktisch Terroristen oder Terroristenfreunde. Also so banal ging das. Aber Ekrem İmamoğlu hat darauf nicht reagiert. Im Gegenteil, er hat sozusagen ein Gegenbild entworfen, indem er praktisch sagte: Ich kenne nicht Freunde und Feinde, ich umarme alle. Kommt her, ich umarme euch alle. Ihr seid alle Bürger, ihr seid alle meine Wähler. Er hat gesagt: Kurden, was ihr auch immer seid, Armenier, Griechen, ihr seid alle Türken, ihr seid alle sozusagen meine Wähler, ich will euch allen dienen. Dieses Rezept hat funktioniert, zumindest in Istanbul hat es funktioniert. Der Machtwechsel ist tatsächlich ein Einschnitt. Für mich ist das wichtig gewesen, diese Kommunalwahl, weil erstens die Wahlbeteiligung sehr hoch war, ungefähr doppelt so hoch wie bei Europawahlen in Europa. also weit über 80%. Die Leute glauben also, dass ihre Stimme noch etwas bedeutet, dass sie noch was nützt, dass man mit der Wahlstimme noch etwas entscheiden kann. Sonst würden sie nicht wählen gehen in dieser Menge. Das heißt, die Demokratie in der Türkei ist für mich nicht tot. Sie ist auch nicht mal eingeschlafen. Ich glaube, das sollte man in Europa wissen. Auch wenn die Chancen extrem ungleich verteilt waren. Ich habe schon gesagt, das staatliche Fernsehen praktisch total kontrolliert. Ein sehr einseitiges Programm. Aber es gibt heute soziale Medien, die sind möglicherweise inzwischen fast genauso wichtig. Jedenfalls hat die Opposition sehr stark auf die sozialen Medien gesetzt. Sie hat deutlich gemacht, auch in ihren sozialen Medienposts, wie stark die Korruption in der Türkei mittlerweile ist, wie stark die Korruption mit der Regierungspartei verbunden ist. Und die Wirtschaftskrise war schon ziemlich deutlich. Die Opposition hat deutlich gemacht, dass diese Wirtschaftskrise nicht nur internationale Ursachen hat, was sie auch hat. Es gibt internationale Ursachen für den Währungsverfall in der Türkei, aber es gibt auch hausgemachte Ursachen. Sie hat verwiesen auf das Justizsystem, das völlig praktisch zerstört ist. Und ein Land, in dem man sich nicht auf die Justiz verlassen kann, ist natürlich auch kein attraktiver Wirtschaftsstandort. Dass es so einen mächtigen Umschwung gab, also dass doch sehr viele Leute anders gewählt haben, als sie sonst vielleicht gewählt haben, dazu hat mir eine junge Türkin eine schöne Geschichte erzählt. Sie hat die Aufzeichnungen ihres Urgroßvaters gefunden. Der diente noch dem Sultan im Osmanischen Reich, dem letzten Sultan. Und in den Aufzeichnungen beschreibt ihr Urgroßvater seine innere Qual. Ob er nun dem Sultan treu bleiben soll oder sich der jungen Republik anschließen, die da schon im Aufbau war. Und am Ende entscheidet er sich für die Republik und für Atatürk. Man muss den Konflikt verstehen, weil er war ein Staatsangestellter, ein Staatsbeamter. Und das ist nicht so einfach, wem die Loyalität gilt. Die junge Türkin, die mir das erzählt hat, hat gesagt, diese Beweglichkeit sei tief in der Türkei verankert. Schon oft hätten sich die Verhältnisse über Nacht geändert und Menschen hätten auch ihre Loyalitäten geändert. Erdogan hat genau das reflektiert, als er unmittelbar nach der Wahl sehr sauer war und öffentlich schimpfte, dass in der Istanbuler Stadtverwaltung die Leute schon sehr rasch die Seiten wechseln würden. Er meinte zum Beispiel Angestellte, die schnell die regierungsnahen Gewerkschaften verlassen haben. Nun hat die Regierungspartei aber den Machtwechsel gerade in Istanbul nicht akzeptiert bislang. Sie versucht über die höchste Wahlbehörde nochmal eine Neuwahl durchzusetzen. Am nächsten Montag wird wohl darüber entschieden. Der Druck auf die Wahlbehörde ist extrem hoch. Der Grund, warum das so heftig umkämpft ist, ist natürlich, weil Istanbul ist die Wirtschaftsmetropole, sie ist der Wirtschaftsmotor der Türkei. Es gibt sehr viel Geld, es gibt sehr viel Bauaufträge. Die Freunde der Regierung, die Freunde Erdogans wurden bisher großzügig bevorzugt. Zum Beispiel beim Bau des neuen Megaflughafens waren 5 Baufirmen, die jetzt auch die Betreiber des Flughafens sind, die sehr eng mit Erdogan und seiner Partei verknüpft sind. Dann gibt es viele sogenannte religiöse Stiftungen. Da sitzt zum Beispiel der Sohn und die Tochter von Erdogan drin und die haben bisher sehr viel Geld von der Stadtverwaltung bekommen, was eigentlich auch nicht legal ist. Und das steht natürlich auch irgendwo alles in den Files, in den Büchern, in den Daten. Und wenn die Opposition da rankommt, und das tut sie auch schon zum Teil, wird das alles öffentlich. Erdogan hat ja seine Macht auf eine konservative Revolution gebaut. Und das ist auch bislang sehr erfolgreich gewesen, dieses Prinzip. Er hat eine neue Elite geschaffen, die sehr von ihm profitiert hat. Diese Elite will natürlich nicht ihre Macht verlieren. Und deshalb rechne ich auch damit, dass der Machtkampf weitergeht und dass es in den nächsten Jahren noch ziemlich heftig zugehen könnte. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Oppositionspartei, also die größte, die CHP, die republikanische Partei, laizistische Partei, diesen wirklich epochalen Einschnitt jetzt nicht geschafft hätte, wenn sie nicht unterstützt worden wäre von den Kurden, von der Kurdenpartei, von der linken kurdischen HDP, die eine ziemlich interessante Strategie gefahren hat. Sie hat nämlich in den Großstädten überhaupt keine Kandidaten aufgestellt und hat ohne formelle Allianz still oder ziemlich klar gemacht, man sollte die Kandidaten der stärksten Oppositionspartei unterstützen. Das ist eine ziemlich schlagende Strategie gewesen, weil zum Beispiel in Istanbul 12,7% der Stimmen bei der letzten Parlamentswahl an die HDP gegangen sind. Also 12,7% der Stimmen ist sehr viel und ohne die hätte İmamoğlu diese Wahl nicht gewonnen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum die Regierung, warum Erdogan eine so harsche Rhetorik jetzt auch gegenüber den Kurden führt. Und weil das ist natürlich ein Machtfaktor, der ganz erheblich ist. Und dies, obwohl der frühere Chef der HDP, Selahattin Demirtas, im Gefängnis ist und dort auch womöglich so schnell nicht rauskommt, wo viele andere HDP-Politiker in Haft sind. Aber diese Strategie war sehr erfolgreich. Erdogan hatte natürlich auch immer Helfer für seinen Aufstieg. Das wissen Sie, Sie haben sicher von der Gülen-Bewegung gehört. Es gibt jetzt ja in allen Ländern Europas Flüchtlinge aus der Gülen-Bewegung, sicher auch in der Schweiz. Der Putschversuch von 2016 hat die Türkei ein Stück weit traumatisiert, wie alle Putschversuche oder alle Putsche vorher. Aber ich glaube, dass der Schaden, den er der Türkei zugefügt hat, langfristig spürbar sein wird, weil er hat nicht nur die AKP sozusagen radikalisiert, er hat auch die gesamte Gesellschaft in eine Gesellschaft des Misstrauens verwandelt. Also Leute spionieren sich gegenseitig aus. Man kann zum Beispiel einen Arbeitskollegen loswerden, indem man sagt, der ist bestimmt, hat was mit Gülen zu tun. Und schon kommt die Polizei und schaut nach, was da los ist. Also Erdogan hat diesen Putschversuch aus dem Jahr 2016 genutzt für eine Art Gegenputsch. Er hat sozusagen alle Leute, nicht nur Gülens Helfer oder Gülen-nahe Leute aus der Bürokratie entfernt. Er hat auch sehr viele andere Gegner, also linke Gegner, Gegner aus der Wirtschaft, hat er sozusagen entfernt, hat sie ins Gefängnis gesteckt. Einer der prominentesten ist der Kulturmäzen Osman Kavala. Das ist ein Unternehmer gewesen, der sehr viel von seinem Gewinn und von seinem Erbe in Stiftungen gesteckt hat in der Türkei, mit denen die Zivilgesellschaft unterstützt hat. Zum Beispiel auch ein armenisch-türkisches Jugendorchester, armenisch-türkische Filmfestivals, Ausstellungen, unendlich viele kurdische Kulturzentren, unendlich viele kleine Initiativen gefördert. Auch der Mann sitzt jetzt schon seit über 500 Tagen in Haft. Im Juni beginnt sein Prozess und die Anklageschrift ist 500 Seiten stark und ist ein völlig leeres Dokument, in dem Telefongespräche aufgezeichnet sind, die er geführt hat mit Kulturinstitutionen. Sie sind Wort für Wort wiedergegeben und sie sollen sozusagen seine Verbindung ins Ausland dämonisieren, weil er wird sozusagen er hat viel mit europäischen Institutionen zusammengearbeitet und das wird auch dämonisiert. Ich werde oft gefragt, warum ich überhaupt noch unter diesen Bedingungen in der Türkei arbeite. Und warum ich dorthin zurückgekehrt bin. Im letzten Jahr, als der Posten wieder frei geworden ist für Tagesanzeiger und Süddeutsche Zeitung, wollte niemand mehr aus meiner Zeitung dorthin gehen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich zum dritten Mal dorthin gehe und Korrespondentin werde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe sofort. Weil ich finde, dass man berichten muss, dass die Türkei eben nicht nur Erdogan ist, sondern dass es ein, immer noch eine vielfältige Gesellschaft ist, die, wo es sehr viele Leute gibt, die mit großem Mut versuchen, ein Gegenpole zu schaffen in den sozialen Medien, mit Veranstaltungen, mit Festivals, mit Kulturfestivals, mit Filmfestivals. Und dass es immer noch sehr lebendig ist und dass sowieso ohnehin 50% Erdogan nie gewählt haben und dass jetzt bei den Kommunalwahlen sogar dieser Anteil gestiegen ist. Weil wir hier in Yerevan sind und der 24. April erst sehr kurz vorbei ist, in Istanbul gab es eine kleine Demonstration auch, in der an den Genozid erinnert wurde. Es waren nur ein paar hundert Leute, aber immerhin haben sie sich getraut, auf die Straße zu gehen. Die Nationalisten waren in der Nähe und versuchten dann auch, diese Leute zu erreichen, aber in diesem Fall hat die Polizei einen Kordon dazwischen gezogen. Da war es mal sinnvoll, dass die Polizei in großer Stärke da war, sonst ist es eher nicht so sinnvoll und beängstigend, dass überall die Polizei in großer Stärke steht im Zentrum. Erdogan hat ja nochmal kritisiert, dass das italienische Parlament jetzt auch eine Pro-Genozid-Resolution verabschiedet hat. Das ist schon ritualhaft, diese Ablehnung. Und vergessen wird, dass es ja eine Annäherung gab zwischen Türkei und Armenien, die damals auch die Erdogan-Regierung eingeleitet hat und die aber dann selbst, die dann sehr schnell wieder zusammengebrochen ist, weil der Mut Ankara verlassen hat und weil auch der Nachbar Aserbaidschan ziemlich reingegrätscht ist. Und im Moment sehe ich da keine Chance einer Annäherung, nachdem die AKP sich mit einer nationalistischen Partei, mit der MHP verbündet hat und mehr auch in die nationalistische Richtung gerückt ist. Was bedeutet das alles für Europa? Wir haben schon gehört, Manfred Weber macht Wahlkampf mit antitürkischen Parolen. Und in Bayern, wo ich Anfang April kurz war, ist das alles noch etwas simpler. Da werden dann Plakate der CSU gedruckt. Da steht dann ganz groß drauf, Nein zur Türkei-Mitgliedschaft. Es ist ein bisschen absurd, weil es im Moment ja gar nicht um die Türkei-Mitgliedschaft geht. Alle wissen, dass die Verhandlungen seit langem eingefroren sind. Erdogan hat in jüngster Zeit mal wieder sein Interesse klargemacht, aber da zucken alle natürlich nur mit den Schultern, weil die Türkei so in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, auf keinen Fall die Kopenhagen-Kriterien erfüllt. Wir hatten ja heute schon gehört, die EU ist ja auch ein Ordnungsprojekt, sozusagen ein Demokratieprojekt und sie hat demokratisierende Kraft gehabt schon auf einige der Länder, die ihr beigetreten sind. Auf die Türkei hatte sie es anfangs auch, in den Jahren 2001 bis 2005. Es gab sehr viele Reformen, die sozusagen proeuropäisch waren. Aber Sie wissen selbst, was danach passiert ist. Danach legte Zypern Steine in den Weg, Frankreich, viele andere Länder. Und die Türkei hat auch ihren Reformeifer ziemlich schnell verloren. Vielen in der EU war das wahrscheinlich ganz recht, weil sie eigentlich nie besonders dafür waren, dass die Türkei irgendwann Mitglied werden soll. Ich glaube, dass sie es im Moment auch weit davon entfernt ist, überhaupt. Sie würde jetzt nicht mal mehr Kandidat. Die Frage ist, ob man den Kandidatenstatus beenden sollte. Da bin ich der Meinung, man sollte das nicht tun. Man sollte so eingefroren lassen, wie es ist, weil sich eben in der Türkei auch schnell wieder etwas ändern kann. Und weil die Türkei auch immer wieder überrascht durch demokratische Reflexe, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Also man sollte sie nicht aufgeben. Zudem gibt es ganz pragmatische Gründe. Die Türkei wirkt auch natürlich wie ein Puffer gegen andere Krisenregionen. Wir haben das gesehen im Krieg mit Syrien. Dort ist die Türkei hat über 3 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Es sind auch viele Richtung Europa gezogen 2015. Dann gab es das Flüchtlingsabkommen, das auch einigermaßen funktioniert. Und die Europäer haben aber ihren Teil des Flüchtlingsabkommens bislang nicht eingehalten. Sie haben nämlich der Türkei Visafreiheit versprochen. Diese Visafreiheit wird meines Erachtens so schnell nicht kommen. Da hat auch die Türkei, so wie sie jetzt ist, ihren Teil nicht eingehalten. Sie hat nämlich die Antiterrorgesetze nicht liberalisiert. Ich persönlich meine, man sollte die Visafreiheit gewähren, weil sie wäre ein Teil der Annäherung zwischen der Türkei und Europa, der sehr vielen Leuten guttun würde. Weil je mehr Austausch da ist, je mehr Begegnung da ist, ich glaube, desto größer werden auch wieder die demokratischen Reflexe in der Türkei. Und ich wünsche jungen Türken eher, dass sie die Chance haben, in Europa zu lernen, dass es auch eben anders geht als in einem Land, in dem sie aufgewachsen sind und dem sie seit 2002 praktisch keine andere Regierung kannten als die von Recep Tayyip Erdogan. Vielen Dank.